So gewinnst du jede Verhandlung. Das ist der Titel von dieser Podcast-Folge mit dem Verhandlungsexperten Frédéric Mathieu aus dem Juni 2022. Es ist also schon fast 2 Jahre her. Vielleicht muss ich mit dem Frédéric mal wieder eine neue Folge aufnehmen, aber auch diese Folge hat so viele spannende Inputs drin und bringt dich beim Verhandeln ganz sicher weiter. Und ich bin mir auch ganz sicher, falls du die Folge damals schon gehört hast, du wirst nochmal Sachen mitnehmen, das Mal, wo dich jede Verhandlung besser macht. Und wir verhandeln ja jeden Tag mit allem. Ob es darum geht, in welches Restaurant das wir gehen essen, ob es darum geht, Kinder erziehen oder mit den Kindern etwas abzumachen. Und natürlich im Business. Und um das geht es. Darum wirklich eine mega spannende Folge mit dem Frédéric. Ich wünsche dir viel Spass beim Hören. Bevor die Folge losgeht, habe ich aber noch eine kurze Bitte an dich. Und zwar bin ich nominiert für den Swiss Podcast Publikumspreis. Das ist der Preis, wo du als Hörerin und Hörer mitentscheidest, wer das der gönnt. Und für das brauche ich deine Hilfe. Darum bitte vote für mich. Du findest als ersten Link in den Shownotes den Link zum Voting von den Swiss Podcast Awards. Du kannst nicht auf die Webseite klicken, also auf den Link ein bisschen abscrollen, dann findest du in der Mitte von der Seite einfach einen Daumen nach oben, dort draufklicken und dann steht auch, du hast abgestimmt. Das ist schon alles. Es geht maximal 15 Sekunden. Es würde mich so fest freuen, wenn du mir den Gefallen machst, für mich abstimmst, damit ich eine Chance habe und damit ich Unternehmertum ein bisschen in einer breiten Masse zugänglich machen kann. Das wäre der Hammer. Danke viel, viel mal. Jetzt kurz Pause machen, auf den Link klicken, abstimmen und dann zurück zu dieser super spannenden Folge mit dem Frédéric Mathieu.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Ciao Frédéric, schön bist du hier, geht's?
Ciao Nico, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's wunderbar.
Super. Wir haben im Vorgespräch gerade schon über das Thema digitale Nomaden geredet, weil ich dir erzählt habe, Zuhörer vom Podcast wissen schon, dass wir ja dieses Jahr noch in Wohnwagen ziehen und dann hast du gesagt, du bist ebenfalls mit deiner Frau, deinem Kind. Nimm uns mal schnell mit in die Zeit, weil direkt nachdem hast du deine Firma gegründet. Wo sind wir, was haben wir gemacht?
Ja, genau. Also, es war im 2018 gewesen. Mittlerweile, das ist ein paar Jahre her, haben wir alles gekündigt und verkauft und sind dann losgegangen mit der Spartum und aber nicht unterwegs geschafft. Digital Nomaden heisst ja, die sind unterwegs und schaffend, so quasi, und sich so das Leben finanzieren. Wir haben nur unsere Spartum gelebt. Und sie dann nach, was ist es, knapp 9 Monate zurückgekommen. Sie zuerst auf Frankreich, Südafrika, dann über Dubai, Thailand und sie dann vor allem Südostasien gesehen. Und ja, es war wunderbar. Also ich finde das super, dass du das machst, kann ich nur empfehlen. Es war die schönste Zeit gewesen.
Das ist doch schön. Sind ihr so von Airbnb zu Airbnb, von Hotel zu Hotel? Oder wie sind ihr gereist und wo haben ihr denn gewohnt, David?
Total unterschiedlich. Also wäre alles ausprobiert. Ich sage jetzt mal, also wäre ich meistens Airbnb gehabt, ja. Wäre ich meistens Wohnungen gehabt, weil mit dem Kind brauchst du ein bisschen mehr Platz. Und dann bist du froh, wenn du eine Waschmaschine hast, eine Küche, je nachdem, wo du bist. Und wäre jetzt ziemlich viel so ein Homestays, je nach Land, wo Südostasien unterwegs bist, zum Beispiel Vietnam, hat sehr viele Homestays. Das heisst, es ist eine Family da. In der Schweiz würde man wahrscheinlich Bed and Breakfast sagen, aber es ist quasi die Family da in einem Gebäude und dann ist noch ein zweites Gebäude mit 2-3 Zimmern. Und da haben wir da gehabt, vor allem wenn es Kinder gehabt, dann ist die Tochter, ich kann noch spielen mit denen und das ist quasi für alle zusammen gemütlicher gewesen. Und zwischendrin haben wir auch mal ein Hotel gehabt. Also wir sind, ich weiss noch, als ich gerade Vietnam gesagt habe, nach Vietnam haben wir gesagt, so jetzt mal wieder ein Hotel. Nein, sorry, vor Vietnam gesehen. Sie waren in Singapur gesehen, das ist wirklich mal wieder so nach x Übernachtungen in Hostels, also für 10, 20 Franken pro Nacht, haben wir dann gesagt, so jetzt gönnen wir uns mal wieder etwas. Und ich weiß nicht mehr, ob es ein 4- oder ein 5-Sterne-Hotel war. Einfach mal für 3-4 Nächte mal wieder so Hotelservice, Bademantel, einfach so, dass du einfach mal immer wieder Abwechslung hast. Weil die ganze Zeit nur Hostel oder nur Hotel ist doch langweilig. Also die Abwechslung macht es uns.
Spannend. Und jetzt, heute bist du selbstständig, hast dein eigenes Unternehmen, hast du nicht regelmässig reissen, um wiedergehen und zu sagen, du hast vorher gesagt, es war eine super Zeit gewesen, die geilste Zeit gewesen. Das heißt, ich wollte eigentlich wiedergehen und eben vielleicht noch arbeiten während dem. Ist nicht für dich alles okay im Moment in der Schweiz? sein?
Ja, ich sage mal so, wenn ich zurückkomme, sage mal, früher habe ich immer gedacht, entweder oder. Oder entweder ist Ferien oder du arbeitest. Mhm. Und mittlerweile denke ich darüber anders. Ich habe am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, praktisch keine Ferien mehr genommen. Ich habe ziemlich lange nonstop geschafft. Auch wenn wir in die Ferien sind gegangen, habe ich den ganzen Tag geschafft. Und dann, aber das musst du am Anfang, also das musst du nicht. Es gibt andere, die anders erzählen. Aber aus meiner Sicht ist das, am Anfang musst du einfach Gas geben. Und das habe ich gemacht. Und jetzt dieses Jahr habe ich im, was ist es, im April, habe einen Monat frei genommen, sind auf Portugal gegangen, haben ein Haus gemietet und habe einfach wieder so eine Auszeit genommen und habe zwar doch so ein, zwei Stunden am Tag geschafft, aber nicht mehr voll den ganzen Tag. Und das ist eigentlich das Ziel von meiner Frau und von mir, längerfristig. Also, wir haben schon mal gesehen, 9-3, wenn er sich zurückkommt von der Weltreise, heisst 9 Monate in der Schweiz, 3 Monate im Ausland. Und es heisst ja nicht, dass du in der Schweiz immer schaffst und nie Ferien hast, oder es heisst ja nicht, dass du im Ausland immer nur schaffst oder immer nur Ferien hast. Der Mix ist gut. Der Mix mit uns Seiten, mit Gas geben, es braucht beides.
Das ist doch super. Du musst es so machen, wie es für dich stimmt. Ich habe vorhin gesagt, heute geht es ein bisschen ums Thema Verhandeln. Warum bist du Verhandlungsexperte? Also was qualifiziert dich, dass du da überhaupt kannst Auskunft geben und Leuten zu helfen? Was hast du vorher gemacht, bevor du jetzt deine Firma gegründet hast? Kannst du mal ein bisschen deine Geschichte noch erzählen?
Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Ich habe zu der Across Advisory gewechselt, weil mir der Marco schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse können aufzeigen, dass es eigentlich klar war. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich habe gemerkt, dass der Markus seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dein Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs Kerngeschäft kannst konzentrieren. Aktuell bietet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal 2 Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal Steuern einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist fürs 2024. Alle Infos findest du in den Shownotes.
Also ich habe ursprünglich mal etwas Anständiges gelernt. Ich habe ursprünglich mal Automech gelernt. Aber nie lange darauf geschafft und habe dann Matura gemacht, Studium gemacht und bin dann über 10 Jahre im Einkauf gewesen, bin weltweit eingekauft, habe mehrere tausend Verhandlungen geführt auf der ganzen Welt und habe eigentlich von morgen bis am Abend nichts anderes gemacht als verhandeln, und zwar um grosse Summen, also mehrere 100 Millionen Projekte durchgeführt, verhandelt, und das ist so quasi das on the job gelernt vom technischen Einkäufer, als ich gestartet bin, bis zum Einkaufsleiter von einer der grössten Firmen von der Schweiz, habe ich das quasi so gelernt. Und natürlich nebenbei, weil Verhandeln ist etwas, das lernst du nicht in der Schule, das lernst du nicht im Studium. Das heisst, nebenbei natürlich mit Selbststudium, aber auch mit gewissen Kursen und Seminaren und so weiter, mir das von unserer Praxis, aber auch theoretisch, mich sehr stark in das Thema vertieft. Und das ist immer da gewesen. Meistens ist es so, wenn du etwas machst, was du sehr gerne machst, und wenn du mal so zurückschaust, merkst du, es gibt so Themen, die jeder von uns hat, die dich durch das ganze Leben begleiten. Und bei mir ist es immer Verhandlung. Also wenn ich da mit meinen Eltern rede oder wenn ich mir zurückdenke, was ich für einen Schüler und Studenten war, ich habe immer verhandelt. Um jeden Punkt in Noten, wenn ich Prüfungen zurückbekomme, bin ich immer vorne gestanden und denke, das ist noch nicht alles, da liegt noch ein bisschen mehr drin. Und meistens hat es dann irgendwie geklappt, aber das wird erst später wird dir das klar, wenn du so zurückschaust, dass eben der eine ist vielleicht immer kommunikativ gewesen, der andere hat immer das. Also jeder hat so eine eigene Stärke. Bei mir ist das immer das Verhandeln. Ja.
Okay. Jetzt kommt mir natürlich gleich auch nochmal gerade die nächste Frage auf, wo noch nicht ums Verhandeln, sondern um dich geht. Wenn du Einkaufsleiter bist bei so einer grossen Firma, da hast du tendenziell, zumindest denkt man das, sicher einen Job, gutes Einkommen und so weiter. Warum hast du dich nachher selbstständig gemacht?
Ja, also ich habe einen super Job gehabt, super Team gehabt, top Firma geschafft. Es ist aber so, sag mal, wenn ich zuerst mal bei Papa wurde, habe ich das wirklich so gemerkt, du hast eigentlich sehr extrem viel fremdbestimmte Zeit. Das heisst, du hast nicht, oder wenn es irgendwie heisst, morgen hast du eine Sitzung oder nächste Woche hast du einen Tag, du musst auf Berlin, ja, dann bist du auf Berlin geflogen. Oder sonst irgendwo hin. Oder da hast du relativ wenig Selbstbestimmung. Das heisst, du bist trotzdem in so angestellt. Ein Grossteil von deiner Zeit bist du bist du fix, da kannst du nichts machen. Auch wenn du den Job frei kannst einteilen, wenn du wo schaffst, wenn du schaffst. Aber du entscheidest nicht selber, was du machst. Es ist eine Illusion, dass du es selber kannst entscheiden. Und wenn du einfach so, ich weiss noch, die erste Ferien mit der Tochter, sind wir auf Italien und du bist einfach da und du siehst dann erst, das erste Mal, als ich verstanden habe, wie schnell das die Zeit geht, ist dann gewesen, wenn ich Papa wurde. Vor allem im ersten Jahr von meinem Kind, das passiert brutal viel. Es ist so extrem, wie sich die Kinder weiterentwickeln. Und dann bist du selber da und denkst, ja, jetzt hast du in 7, 8 Tage können geniessen. Und nachher musst du wieder zurückgehen. Und dann schaffst du eigentlich wieder von Ferien zu Ferien zu Ferien zu Ferien. Und das kann es doch nicht sein. Im Leben ist doch noch mehr möglich. Und ich habe mir 2 Träume gehabt. Einer war mindestens ein halbes Jahr reisen. Das war immer so auf meiner Bucketlist gewesen. Und der zweite war, eine Firma zu gründen. Und nachdem, dass ich der erste erfüllt habe, mit den 6 Monaten, wir sind knapp 9 Monate unterwegs gewesen, nachdem das der erfüllt ist worden, ist der andere auch klar gewesen. Weil, ja, es war für mich kein Weg mehr zurück gewesen. Wenn ich wieder zurückkomme, dass ich nur mal irgendwo so Angestellter war. Und ich habe gute Angebote gehabt, das ist sicher Thema Sicherheit. Ja, ich habe gute Angebote gehabt, wenn ich abgelehnt habe, allesamt, wo du in dem Moment, wo du vielleicht noch nicht genau weißt, was du jetzt machst, und wenn du den Kontostand anschaust, der schwerfällt. Aber das grosse Ziel oder der Leidenschaft nachzugehen, war wichtiger gewesen, als jetzt kurzfristig in so einen festgestellten Job zurückzugehen. Ja.
Und hat sich definitiv ausgezahlt. Ist übrigens genau der Grund, warum wir in einen Wohnwagen ziehen und digitale Nomaden sind mal vorübergehend, weil in gut 2 Wochen wird mein Kleiner jährig und da merkst du einfach, wie die Zeit vergeht. Definitiv ist ja brutal. Cool, jetzt kommen wir aber zum Thema Verhandeln. Vielleicht sind Kinder ja da auch noch involviert. Die verhandeln ja dann auch immer, muss ich noch lernen. Können wir ganz schnell, bevor wir jetzt reingehen, in der Vorbereitung von dem Podcast habe ich mir überlegt, was könnte ich fragen und so. Können wir mal abgrenzen, was ist der Unterschied zwischen Verhandeln und Verkaufen? Gibt es den? Ist das irgendwo das Gleiche? Wie definierst du den Unterschied oder wie können wir das abgrenzen?
Ich sage mal, abgrenzen kannst du das fast nicht, weil das ist so viel Überschneidung. Es hat so viel Überschneidung, Verkäufe und Verhandeln. Aber ich sage jetzt mal so, Verhandeln ist ja, Verhandeln ist ein Handwerk, Verhandeln ist etwas, was du kannst lernen, das ist eine Kompetenz, das ist wie ein eigenes Thema und Verkäufe euch. Oder? Aber das ist trotzdem eine riesige Überschneidung. Ich meine, wenn ich jetzt dir sage, ja, interne Verhandlungen, wenn zum Beispiel zwischen verschiedenen Abteilungen oder dir intern willst, ein grösseres Budget haben, das sind interne Verhandlungen, da geht es nicht ums Verkauf. Und dann würde jetzt jemand sagen, der unserem Verkauf kommt, nein, du musst ja dich intern euch verkaufen. Du musst ja deine Ziele verkaufen, deine Vision verkaufen. Also du kannst es nicht abgrenzen, es ist nicht das Gleiche, aber du kannst es auch nicht abgrenzen. Es ist eine grosse, grosse Überschneidungsmenge. Ja.
Okay. Also das heisst, es geht auch nicht zwingend jetzt beim Verhandeln nur um den Preis, oder ist das schon meistens irgendwo eben der Preis oder das Budget, irgendein finanzieller Aspekt, der im Zentrum steht, wo man darüber diskutiert?
Ja, also klar, es geht ja immer irgendwie um das Produkt, um den Leistungsumfang oder jetzt, wie du gesagt hast, um den Preis. Aber das ist ja das, was du nur an der Oberfläche siehst, oder? Um das, was wirklich geht, ist eigentlich das Motiv, das du hast. Das, was nicht sichtbar ist, die Emotionen, die du hast, deine Bedürfnisse, die du hast. Also klar, du willst jetzt mir etwas verkaufen, das hat den Preis, ich will etwas kaufen, ich habe ein Budget. Und wenn man jetzt nur um den Preis streitet, dann sind wir auf dem Basar, dann sind wir nicht am Verhandeln. Verhandeln ist dann aber nicht nur jetzt um den Preis, sondern wir schauen alles an, gemeinsam. Das sagt man in der Verhandlungssprache am Tisch der Küche vergrößern. Zum Beispiel zum Sagen, ja, jetzt abgesehen von dem Produkt, was bietest du sonst noch? Das heißt, ja, wir machen noch die Dienstleistung und noch das. Ah, super, das bräuchten wir euch. Also du tust wirklich am Tisch schauen, wo können wir zusammen sein, aber nicht im Kampf gegeneinander, sondern eher partnerschaftlich unterwegs. Das heisst aber wirklich, wie das Bild, ist das richtig, der Küche zu vergrößern, oder? Und das ist das, was viele falsch machen und haben das Gefühl, es geht jetzt nur darum, dann noch Preis und versuchen dann noch zu verhandeln. Und da gibt es also die Klischeesätze, der Verkäufer ist jemand, der mir Eskimo den Kühlschrank verkaufen kann. Und der Mitkäufer sagt mir, das ist einer, der so Zitronen uns presst, also quasi nur der letzte Rabatt uns presst. Und das sind sicher Klischees, die haben sicher auch ihre Berechtigung irgendwo her. Aber von der Einkäufseite her, jemand, der nur Zitronen auspresst oder quasi nur die Lieferanten auspresst, das ist kein guter Einkäufer. Irgendwann hat er ein Problem. Und auf der Verkäuferseite ist es genau das Gleiche. Wenn ich als Verkäufer nur über Schnurro, also über Reto, nicht überzeugen, sondern über Reto und quasi mit sehr viel Druck jemand um etwas aufzwingen, dann ist das auch nur kurzfristig. Also du gewinnst so nicht das Spiel auf einer langfristigen Ebene. Also von dem her, ja.
Schon ein zentraler Faktor, aber nicht der einzige. Du hast jetzt gerade viel mehr um Emotionen und so weiter. Das muss man ja auch vorbereiten. In dem Fall, ich muss irgendwie mein Gegenüber kennenlernen oder ein bisschen studieren, wie viel Zeit geht, damit ich an der Verhandlung kann, mein gewünschtes Ergebnis erreichen, wie viel Zeit fließt in eine Vorbereitung für die Verhandlung im Verhältnis jetzt zu der effektiven Verhandlungszeit?
Ja, also du kannst auch die Gegenfrage stellen, wie lange brauchst du für zu trainieren, für eine Goldmedaille oder eine Olympiade zu gewinnen. Oder würde jetzt jemand sagen, 4 Jahre. Aber es fängt ja schon viel früher an. Oder? Und auch hier, es kommt sehr stark darauf an. Also, wenn jetzt du, sag jetzt mal, wenn es jetzt um eine Firmaübernahme geht, oder? Also wirklich zwei Firmen, der eine will die andere kaufen, dann bist du vielleicht mehrere Monate dran in der Verhandlung. Es kann aber euch sehr kurz gehen. Also es ist schwierig zum vorher sagen, wie lange das geht. Und auch da die Vorbereitung kann Wochen gehen, Monate gehen oder halt wirklich, wenn du das Gespräch hast, oder jetzt bist du daheim, jetzt siehst du, um 10 Uhr habe ich den Termin mit einem Kunden oder so, dann hast du ja nicht 3 Monate Zeit. Du kannst ja nicht für jedes Gespräch 3-4 Monate Zeit nehmen oder 3-4 Stunden. Also es kommt wirklich darauf an, wie komplex ist das Geschäft, wie komplex ist die ganze Situation, wie ist deine Position. Das heisst, wenn du eine sehr schlechte Position hast, sehr kurz zu Hebel bist, macht es vielleicht Sinn, viel mehr zu vorzubereiten. Und wenn, ja, es kommt effektiv darauf an, um was es geht. Ich sage jetzt mal, wenn ich mit Kunden, ich habe so ein System, was ich mit den Kunden mache, eine Methode, das ist 7 Plus, wo du wirklich so Schritt für Schritt durchgehst und das wird auch komplexe Geschäfte, da hast du vielleicht so ein paar Stunden, wo du aufwendest. Aber es lohnt sich natürlich, die Investition die lohnt sich, die zahlt x-fach zurück. Weil es kommt ja sowieso nie so raus, wie du dir denkst. Nie. Also du kannst ja jegliche Vorbereitung ist ja meistens für nichts, weil es ganz anders kommt. Weil es einfach ganz anders kommt, oder? Aber wenn du dich zumindest vorbereitest, dann wirst du viel weniger überrascht. Das heisst, du kannst das Risiko minimieren. Und wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, ja, super toll, ein paar Stunden, aber ich habe 5 Kundentermine am Tag, wie soll ich denn das machen? Dann ist meistens so, ganz eine kurze Vorbereitung ist, stell dir 2 Fragen. Die erste Frage ist, was wird ungefähr passieren? Du kennst den Kunden, du kennst deine Produkte. Was ist so realistisch? Was ist so der realistische Ausgang? Und wo kannst du entgegenkommen, wo kannst du nicht entgegenkommen? Also quasi dir zu überlegen, was sind meine Leitplanken und was ist so ungefähr das realistische Ziel? Und das Zweite ist, die zweite Frage, die du dir stellst, was ist das Worst Case? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist meistens halt, dass du den Kunden nicht bekommst oder das Geschäft verlierst oder Konflikte hast, einen Streit hast oder was auch immer. Und nur schon mit dem, was ist ein ungefähres Szenario und was ist das Schlimmste, was passieren kann, du dich mental quasi so darauf vorbereiten, dass du dann aber nicht verknüpfst. Ja? Also mach das Beispiel, hast Mitarbeitergespräch, interne Verhandlung, hast Mitarbeitergespräch, du bereitest das vor, du weißt, okay, vielleicht gibt es eine Lohnforderung oder vielleicht gibt es hier etwas und jetzt bist du mit im Gespräch und jetzt wird der Mitarbeiter hat der Kündigung, halt der Kündigung auf dem Tisch. Also, wenn du das vorher nicht im Kopf einmal so als Szenario durchspielst, bist du in dem Moment sprachlos. Du weißt nicht, was machen. Und die Situation kennt jeder. Wenn du in unserem Raum rausgehst oder wenn du heimfährst mit dem Auto, dann kommen dir die ganzen guten Sprüche in Sinn. Was hätte ich alles noch sagen können und antworten, oder? Und wenn du dir das vorher im Kopf durchgehst oder wenn du das zweite, dritte an der Verhandlung ist, miteinander redest und sagst, was ist das Schlimmste, was passiert, dann bist du dann nicht überrascht. Sondern kannst du viel besser agieren, anstatt zu reagieren. Genau. Und das andere ist natürlich Training. Oder wenn du die erste grosse Verhandlung hast, wenn du das erste Mal einen Millionenvertrag verhandelst, dann hast du vielleicht viel mehr Aufwand. Oder? Und wenn du das immer wieder machst, hast du dann irgendwann mal ein System, wie eine Checkliste zum Beispiel, ist etwas, was ich immer mit den Kunden zusammen durcharbeite. Oder, ja, oder ist ein Gesprächsleitfaden oder ist ein Self-Check, wo du kannst durchgehen und sagen, habe ich alle Punkte im Griff? Und dann wirst du natürlich auch immer wie schneller und wie effizienter, ist klar.
Okay. Ich habe jetzt gleich mal noch mal ein ganz anderes, ganz konkretes Beispiel. Ihr, vielleicht kleinere Beträge, jetzt nicht gerade Millionenverträge, wo es super komplex ist, sondern, sagen wir mal, so ganz ein einfaches, eben, Jemand anderes würde sagen, Verkaufsgespräch. Gehen wir davon aus, ich habe Dienstleistung. Etwas, was alle kennen, ich verkaufe Webseiten. Ich wollte jetzt irgendjemandem eine neue Webseite verkaufen. Und das erste Gespräch ist vielleicht schon gewesen, wir kennen uns. Grundsätzlich sind wir interessiert und würde es für beide Seiten passen. Aber so Details, unter anderem der Preis, sind noch offen. Wir haben jetzt terminiert, heute Nachmittag nochmal ein Gespräch, wo wir quasi das besprechen wollen. Wie starte ich am besten in das Gespräch rein, in die Verhandlung?
Also du hast jetzt quasi schon mal ein Vorgespräch gehabt, oder? Und jetzt hast du so quasi, also Vorgespräch ist mal so quasi qualifizieren, oder? Genau. Zu schauen, passt das, passt die Zusammenarbeit, was muss für dich passen, was für die andere Seite passt. Du musst auch ein bisschen eine Webseite, sag jetzt mal, das Geschäft verstehen, oder? Darum das Vorgespräch und Zeit am Nachmittag das Gespräch. So. Ich würde jetzt schon mal im ersten Gespräch sagen, es sind so zwei Quali-Fragen. Die eine ist, kannst du selber entscheiden? Ja, also kann die Person selber entscheiden? Weil sonst verhandelst du mit der Person, die am Schluss sagt, ja, ich muss den Chef fragen, oder ich muss die Frau fragen, oder ich muss, oder? Und dann hast du die ganze Zeit mit der falschen Person verhandelt. Das heisst, du mal schon vorher schauen, ob die Person kann entscheiden. Das mache ich jetzt so im Erstgespräch, oder? Und das Zweite ist, was hast du für ein Budget? Oder? Weil, wenn die Person das Gefühl hat, das kostet ein paar hundert Stutz, dann musst du das Gespräch gar nicht führen. Wenn du sagst, dann sagt man im Verhandlungsgespräch einen Anker setzen, wenn du zum Beispiel sagst, du hörst das, was du willst, je nach Tiefe, wie viele Optionen, wie viele Unterseiten und so weiter, also je nachdem, wie das Päckchen ist, kannst du sicher nach dem ersten Gespräch mittlerweile schätzen und sagen, du hörst das, was du willst, das kostet ungefähr, ich habe jetzt noch keine Detailkalkulation gemacht, aber wir sind da so im Bereich so hoch vierstellig, niedrig fünfstellig. Ist das so das Budget, das du zur Verfügung hast? Und wenn die Person ja sagt, dann hast du den Anker gesetzt und du hast euch qualifiziert und weisst, okay, das Budget ist da. Das heisst, zuerst vorqualifizieren und dann in Verhandlung gehen. Ja, und wenn du das Budget weisst, es gibt dann, wenn du die Frage stellst, oder wenn du das sagst, dann gibt es da Leute, die dir direkt sagen, was das Budget ist. Oder? Und jetzt Webseite ist etwas, da kannst du jederzeit erweitern, oder? Jederzeit kleiner werden. Jederzeit. Das ist sehr zeitabhängig, oder? Und von dem her sicher mal das Abfragen, Anker oder was euch hilft, ist zum Beispiel, ja, ich habe einen ähnlichen Kunden wie du, mit der Anforderung plus minus gleich gesehen. Das letzte Mal hat es so roundabout zwischen 12 und 14.000 Franken gekostet. Ist das etwas, ist das in deinem Bereich, wenn die Person ja sagt, dann kannst du weitermachen, oder? Dann kannst du weitermachen. Weil das ist ja die Erwartungshaltung, oder? Und wenn die Erwartungshaltung dann auf der anderen Seite ist, kostet 1.500, ja, dann bist du so weit auseinander, da findest du keine Schnittmenge mehr. Mhm. Oder? Also jetzt dem konkreten Beispiel, im Quali-Gespräch abfragen, was Investitionsbereitschaft ist, schon mal eine Summe nennen, das kannst du sicher von der Erfahrung her, so eine Spannbreite oder so ein Richtwert, und dann ins Gespräch gehen. Ja.
Also das heisst, möglichst früh eigentlich schon mal über den Preis reden, einfach damit man nicht zu viel Zeit verliert im Verhandlungsprozess, um am Schluss merken, dass man eigentlich meilenweit auseinander ist.
Genau, das ist genau das Gleiche, wie es Leute gibt. Die gehen ins erste Bewerbungsgespräch, ins zweite, ins dritte, über mehrere Wochen, immer wieder ist das Thema. Und am Schluss merkt man, die Firma ist gar nicht bereit, den Lohn zu zahlen, den du willst. Also das ist eben im ersten Gespräch schon der Fehler passiert, dass man das nicht quasi den Rahmen gesetzt hat. Und jetzt in diesem Bereich genau gleich. Wenn du einen Kunden hast, beim ersten Gespräch, das nicht abfragst, was die Investitionsbereitschaft ist, dann ist ja jede weitere Diskussion hinfällig. Oder? Wenn es eine grosse Firma ist, sieht es anders aus. Dann hat ja die Firma das Budget. Aber wenn sie so, jetzt, keine Ahnung, was in deinem Bereich, so kleinere KMUs und so weiter sind, da gibt es halt Leute, die haben eine Vorstellung, eine Webseite kostet ein paar hundert Franken. Da bist du natürlich völlig fehl in der Landschaft. Weil irgendein Kollege gesagt hat, er hat das einmal gesehen, dass da irgendeiner, das kennst du ja, oder? Ja, ja, das heisst, Erwartungshaltung schon mal setzen und dann ins Gespräch gehen. Ja.
Okay. Jetzt greifen wir den Fall weiter auf. Man hat jetzt vorbesprochen, 8 bis 12.000 Franken oder eben hoch vierstellig, niedrig fünfstellig ist irgendwo der Rahmen. Das heisst, zu dem hat man schon mal ja gesagt. Und jetzt geht man ja in das Gespräch und ich möchte ja tendenziell möglichst einen höheren Betrag rausbekommen als Verkäufer. Der Käufer möchte eher an dieser unteren Limite wahrscheinlich dann sich festsetzen. Wie gehe ich in das Gespräch rein, um möglichst viel am Schluss rausholen zu können? So in dem Rahmen, den man schon mal definiert hat.
Also wir wollen ja alle gerne entscheiden. Oder? Das heisst, du musst irgendeinen Spielraum haben und sagen, oder, lieber Kunde, das und du willst, das. kostet jetzt in deinem Fall, was haben wir jetzt gesagt, 8 bis 12 oder 10, was haben wir gesagt,
8, 8 bis 12.
Genau, das heißt, du schaust aufgrund von dem, was du mir jetzt erzählt hast, im zweiten Gespräch nimmst du dir ja da mehr Zeit, weil der Kunde ist vorqualifiziert, das heißt, du nimmst dir mehr Zeit. Und das heißt, in dem Fall würde ich dir so etwas sagen wie, okay, das, was du willst, ich habe es mal durchgerechnet, dass ich wäre circa bei 9. Wenn jetzt aber zum Beispiel jetzt in dem Fall, wenn es noch einen Shop will, dann sind wir bei 11. Und wenn jetzt du noch das willst, dann sind wir bei 12. Also wie Päckchen machen, oder? Wie Päckchen machen. Auf keinen Fall Stundenverkäufe oder Tagverkäufe, sondern wirklich Päckchen. Oder? Weil jetzt in dem Fall von der Webseite, du hast Kunden, da geht das zack. Und dann hast du die Informationen, das läuft, die können schnell entscheiden, die wissen genau, was sie wollen. Und du hast Kunden, da hast du immer hin und her und hin und her und Version 47 und dann ist hier noch das Pünktchen nicht gut und weiss nicht was. Das heisst, du musst das mit Päckchen im Prinzip ein bisschen abfedern, wenn du mehrere Projekte parallel hast. Oder? Das heisst, ich würde jetzt im zweiten Gespräch sagen, schau, für 9 bekommst du das, für 11 bekommst du das und für 13 oder 12,5 bekommst du das. Weil es kann ja sein, dass vom ersten Gespräch zum zweiten Gespräch in einer Woche dann vielleicht noch etwas ist dazugekommen. Ich möchte aber noch ein Social-Media-Profil oder ich möchte dann noch einen Shop oder ich möchte einen Zahlungsanbieter anbinden. Hast du vielleicht irgendeine Anforderung dazugekommen, die du noch nicht eingerechnet hast? Also wie am Schluss ideal A, B, zwei Päckchen oder auch drei. Drei ist auch immer gut. Bei drei ist es einfach so, ein drei Päckchen hast, wir Menschen tendieren dazu, immer das in der Mitte zu nehmen. Oder immer. Ja. Oder Small, Medium, Large-Menü, wir nehmen immer das Medium. Das ist einfach so. Oder?
Das heisst, man muss probieren, das Angebot so gestalten, dass das Medium auch nicht an dem Preis ist, den man gerne hätte.
Ja, genau. Ja. Genau.
Okay.
Ja.
Cool. Gibt es so drei ganz, ganz, ganz einfache Tipps, die in jeder Verhandlung zu Herzen nehmen?
Ja, also es gibt natürlich noch viel mehr, aber so drei Tipps. Ist sicher der erste, den wir schon besprochen haben, das war die Vorbereitung. Der zweite ist jetzt, ist immer ein Plan B zu haben. Oder? Sag, stell dir jetzt mal vor, du hättest jetzt für das Webseitenprojekt, das du jetzt gerade erzählt hast, du wirst so stark ausgelastet, dass du das nicht mehr machst. Du musst das nicht machen. Du hast so viel zu tun. Das heisst, bei dir läuft es, du brauchst das Projekt nicht. Es wäre nice to have, aber du brauchst es nicht. Dann kannst du ins Gespräch gehen und sagen, 12. Und nicht mehr von 8 reden, nur noch von 12. Und wenn der Kunde sagt, nein, mache ich nicht, das ist okay, dann, ja, wenn du bereit bist, du weißt, wie du findest, und sonst kannst du vielleicht sogar noch jemanden weitervermitteln und noch Provision bekommen, aber du brauchst das nicht. Da bist du viel am längeren Hebel, wenn du einen Plan B hast. Oder? Und wenn du das auch nicht hast, wenn jetzt du das Projekt unbedingt brauchst, weißt, weil du einfach Ende Monat Rechnungen nicht mehr kannst zahlen, du hast keinen Plan B, du hast keine Alternative an der Hand, ja, dann gehst du vielleicht mit deinem Preis runter. Und das ist ja genau das, was selbstständig am Anfang passiert. Du hast das Gefühl, ich gehe tief drin, damit ich das Projekt gewinne. Weil ich brauche ja irgendeinen Umsatz und dann tust du dich quasi die ganze Zeit unter Wert verkaufen. Und einfach am wildsten Druck haben, es muss etwas gehen. Mhm. Oder? Also Vorbereitung, Plan B und das dritte ist sicher aber die Erwartungshaltung, hohe Forderungen führen zu besseren Ergebnissen. Oder? Hohe Forderungen, wenn du höher einsteigst und du wirst es gesehen, du hast gesehen, du hast ein Kind von Jährig, so ein halbes Jahr, mit zwei Jahren wird es da intensiv, was Verhandlungen anbelangt. Und ich mache dir das Beispiel, meine Tochter ist vor ein paar Jahren, wenn sie noch jünger ist, gesehen, ist zum Beispiel am Morgen sehr oft gekommen, zu mir und gesagt, Papi, ich will ein Schoggi lassen. Also direkt Verhandlungen eröffnet, direkt eine hohe Forderung gestellt. Und was passiert? Ja, wenn du ein Schoggi gelassen willst, dann kannst du nicht mehr kommen mit einem Rüebli. Weißt du, was ich meine? Die Forderung ist so hoch, dass ich mich versuche, in ihre Richtung zu bewegen. Automatisch. Oder? Also das, es ist sicher so, du gewinnst, wenn du mit einer hohen Forderung startest.
Okay. Also die erste Vorbereitung haben wir schon gehabt. Das dritte, die hohe Forderung, ist auch klar. Wobei das ist ja schwierig, eben in der Vorqualifikation besprichst du das so, du musst eigentlich dort schon wirklich tendenziell eher zu hoch drin fürs Folgegespräch. Auf Gefahr hin, dass halt dann das Folgegespräch gar nicht erst stattfindet. Oder wie gehst du denn mit dem um? Weißt du, ich sage jetzt, was hat deine Tochter zu verlieren in dem Fall, oder? Also den Plan B verstehe ich oft, den kann man aber nachher noch sprechen, weil den hast du ja einfach auch nicht immer zwingend. Mhm. Weißt du, wie hoch gehst du rein?
Mhm. Ja, also, look, wenn du, ich sage jetzt mal, nehmen wir mal an, Es sind sicher viele Leute, die jetzt den Podcast hören und die wollen selbstständig sein oder sind schon selbstständig. Du brauchst am Anfang, wenn du selbstständig bist, sicher du brauchst mal Aufträge, du brauchst mal Referenzen. Das heisst, du kannst ja noch nicht am Anfang, wenn du null Erfahrung, null Referenz hast, der obersten Marktpreis verlangt. Das geht einfach nicht. Das wird dir keiner zahlen, weil du hast keine Referenzen. Das ist kein Proof of Concept. Das heisst, am Anfang musst du vielleicht schon ein bisschen tiefer drin, aber natürlich nicht das Minimum. Ja, also immer ein bisschen höher drin und dann probier sukzessiv das zu erhöhen und immer wieder, wenn jemand Nein sagt, weisst, okay, da habe ich mal wieder so ein Plafond, so eine Decke erreicht. Ja, also ich hatte gerade diese Woche eine Anfrage für einen Vortrag irgendwo einen Vortrag und es wäre ein riesen Umstand gewesen, planerisch, logistisch, das noch zu machen und da habe ich einfach mal eine riesengroße Zahl gesagt. Einfach mal eine riesengroße Zahl gesagt. Und aufgrund von der Reaktion habe ich schon gemerkt, okay, das ist vielleicht noch zu viel. Oder? Es ist nicht unrealistisch, oder? Aber es ist doch vielleicht zu viel. Und wenn du das natürlich nie machst, nie deine Preise ausprobierst oder nie versuchst, deinen Anker zu erhöhen, deine Forderung zu erhöhen, wenn du das nie probierst, weißt du nie, was möglich ist. Weil sehr oft ist es ja so, du tust einmal deinen Preis verdoppeln und der Kunde zahlt es trotzdem. Die Chance ist viel grösser als das Gegenteil, dass der Kunde Nein sagt. Und wenn der Kunde Nein sagt, weil du zu viel verlangt hast, dann ist vielleicht der falsche Kunde oder du bist falsch positioniert. Also es ist nicht immer der Preis, es ist selten der Preis.
Ja, ich glaube vor allem, es ist doch auch das eigene Mindset und eben, du hast dann vielleicht schon mal über den Preis geredet und hast den auch selber für dich als Anker im Kopf für eine nächste Verhandlung, weil du irgendwie das letzte Mal so einen hohen Betrag gesagt hast, dass du heute mit irgendwie einem Betrag, der zwar weniger ist, wie der, den ich heute gesagt habe, aber höher, wie der, den ich vorher verlangt habe, kann ich plötzlich selber besser umgehen und es ist einfacher, irgendwie den zu nennen, oder?
Ja, es ist so. Also das, was du denkst, lenkt deine Verhandlung, sage ich immer. Und wenn jetzt du das Gefühl hast, du bist zu teuer oder das ist jetzt nicht gerechtfertigt für das Projekt, weil es gibt ja sehr viele, wenn du so auf Instagram und so unterwegs bist, die sagen, ja, High-Price-Ticket und du musst so und so viel 1'000 Euro verlangen. Ja, schön, wenn dir jemand sagt, du musst 5'000 Euro verlangen für dein Programm. Super. Aber wenn du das selber nicht glaubst, weißt, wenn du das selber nicht überzeugt bist, dass es das wert hat und du eben noch nicht das gezeigt hast, dass das wert ist, indem du bestehende Kunden hast, indem du gemerkt hast, mal, ich habe ja einen Kunden, der hat 5 gezahlt, ich sage, bleib jetzt bei diesem Beispiel, der 5'000 gezahlt und der Effekt, den der hatte, ist 50'000, das heisst, mein Programm funktioniert. Wenn du das nie erlebt hast, weißt du das nicht. Du weißt es schlicht und einfach nicht. Oder? Das heisst, dann verkaufst du das, was kannst du vielleicht, kannst du so mit so Überredungstaktiken, kannst du vielleicht 2-3 Kunden haben und das ist super toll. Und die sind da auf Instagram und sagen, yes, jetzt gehe ich meine 7 Tage auf Dubai und ich bin da der Siebelsieg. Aber 3 Monate später hast du keinen Kunden mehr. Dann findest du wieder von Null an. Oder? Das heisst, du wachst mit deinem Preis, weil dein Preis, wie euch als Angestellter, dein Lohn, der wächst mit deinem Selbstbewusstsein. Mit deiner Selbstsicherheit. Das heisst, wenn du selbstständig bist, fang mal an mit einem Stundensatz oder Tagessatz oder einem Paketsatz, was auch immer, und dann tut er sukzessiv Erhöhung. Wenn du das nicht machst und gleich bleibst, dann ist es genau gleich wie die, die immer in der gleichen Firma bleiben und dann bist du einfach der Beschissenigste. Oder du bist einfach, die Leute, die 10 Jahre in der gleichen Firma sind, verdienen weniger als jemand, der in diesen 10 Jahren 3-mal gewechselt hat. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Oder? Also du sukzessiv erhöhen, bis du mal ein Nein bekommst. Und wenn du ein Nein bekommst, heisst das noch lange nicht, dass es nicht möglich ist, aber dann fehlt vielleicht noch etwas, oder?
Also ich kann nur ganz konkret von mir reden, dass das ganz viel ausmacht, wenn man mal einfach einen höheren Preis angesetzt hat. Und das immer dann am besten ist, eben, wenn man irgendwie eine Anfrage hat, wo man eigentlich nicht zwingend will, oder wo man sich denkt, okay, ich würde es jetzt noch nehmen, aber ist jetzt nicht unbedingt gerade so der beste Kunde, den ich mir wirklich wünsche, und dann dort wirklich sagen, okay, ich würde es zwar mal nehmen, aber der soll das dann auch zahlen. Und gerade in diesem Moment merkt man nachher dann, eben, wie viel das theoretisch wahrscheinlich irgendwann mal möglich wäre, wenn es dann ein Nein ist, ist ja voll okay, weil man hat es gar nicht unbedingt gebraucht. Und das, denke ich, sind doch so die Kunden, wo man richtig den Preis so richtig krass nach oben einfach mal antesten, die, wo man eigentlich jetzt nicht zu 100% will, oder?
Ja, oder eben, wenn du nicht zeigst, dass du den Auftrag unbedingt brauchst. Mhm. Oder wenn du keinen Zeitdruck hast, wenn du keinen Druck hast, jetzt, aber wie du das gesagt hast, den Umsatz jetzt noch zu machen oder der Kunde noch zu nehmen, dann ist das bewirkt das Gegenteil. Das heisst, der Kunde will das noch viel mehr. Ja, das ist Verknappung, oder? Da reagieren wir alle drauf. Ja? Nur noch heute gültig. Ja? Oder ich, oder in deinem Fall, du, ich gehe nächste Woche, gehe jetzt los auf meiner Weltreise. Und wenn man ein Live-Coaching will, dann ist das der Preis und nachher bin ich nicht mehr da. Das heisst, das ist eine riesige Knappheit. Das heisst, die Leute sind dann bereit, viel mehr zu zahlen. Mhm. Oder? Das heisst, das ist ein psychologischer Effekt mit der Knappheit. Mit dem Fear of Missing Out genannt, dass man das halt verpasst. Es ist knapp und ich habe Angst, das zu verpassen. Es sind zwei so Trigger, die sehr stark wirken und dann, in dem Moment, kann ich den Preis halt entluften.
Das bringt also zu deinem zweiten Tipp zurück, nämlich eben einen Plan B zu haben. Du hast vorher eben das Beispiel genommen, dass man den Auftrag vielleicht gar nicht zwingend braucht und so wieder. Das ist ja schön und recht, aber eben, jetzt gehen wir davon aus, ich habe mich frisch selbstständig gemacht und irgendwie meine Familie hat Hunger und ich muss jetzt irgendwie Ende Monat meine Rechnungen können zahlen. Wenn ich jetzt einfach keinen Plan B habe, wie gehe ich mit dem Punkt um? Tue ich so, als hätte ich einen. Darf ich mir das ja nicht anmerken lassen? Wie, also weißt am Schluss habe ich ihn nicht.
Also am Anfang, wenn du anfängst als Selbstständiger, dann hast du ja meistens eine Ressource und das ist deine Zeit. Die hast du, oder? Du hast kein Geld, du hast vielleicht das Netzwerk noch nicht in diesem Bereich, du hast noch keine Partnerschaft, weil du stehst ganz am Anfang. Aber du hast Zeit. Und sehr oft ist es so, dass wenn du Selbstständige, wenn du mit denen diskutierst und dann heisst es aber genau, ja, ich muss den Auftrag machen oder ich muss den Stundensatz und sonst verkaufe ich nichts. Und wenn du nachher mal zur Wurzel gehst und sagst, ja, okay, wie viele Kunden hast du, wie viel hast du telefoniert, wie viel hast du angeschrieben, mit wie viel hast du Kontakt aufgenommen. Und wenn du dann meistens so Sachen kriegst wie, ja, telefonieren tue ich nicht, ich tue nur Mails schreiben oder nur über Instagram Kontakt aufnehmen, dann ist das eher das Problem. Also in einem Plan B kann in dem Fall einfach heissen, anstatt zwei anzuschreiben, dann einfach mal 200 anschreiben. Weil dann ist wie in einem Spaghetti an die Wand klepfen, irgendeines bleibt schon kleben. Oder? Das heisst, wenn du am Anfang bist, musst du so schnell wie möglich mit Kunden in Kontakt kommen. Und die Leute, die die ganze Zeit aufwenden, das Logo, das Design, die Webseite, was sowieso kein Mensch interessiert, zu machen. Am Anfang brauchst du das nicht. Am Anfang brauchst du Kontakt mit Kunden, weil du musst mit deiner Zielgruppe reden. Weil nur weil du das Gefühl hast, dass das jemand will, das kennst du selber, am Anfang merkst du, dass kein Mensch auf dich gewartet. Mhm. Das heisst, du musst sehr schnell mit deiner Zielgruppe reden, du musst aktiv werden. Weil Umsatz kommt von Umsätzen, das ist ein alter Spruch. Also du musst eigentlich Kontakt aufnehmen und ich habe erst vor kurzem so ein Bild gepostet von mir, von 2019, bin ich zu Bern im Coworking und habe mit einem Kollegen zusammen, was ich auch selbstständig gemacht habe, wir sind einmal in der Woche getroffen und wir haben einfach Leute abtelefoniert. Also es ist Bekannte, ehemalige Arbeitgeber, sonst der Kunde, den du kennst, einfach mal angeleitet, einfach mal telefoniert. Und dann hast du plötzlich uns, keine Ahnung, 50 Telefon, sag jetzt mal, hast du dann drei konkrete Gespräche und ein Kunde. Ja, das ist viel besser, macht dich viel stärker, als wenn du einfach nur 5 telefonierst und nach dem Prinzip Hoffnung verfährst. Weil indem du mit deinen Kunden redest, oder, weisst du ja, was die brauchen. Weil wenn du anleitest und sagst, ja, ich mache Webseiten und dir sagen, und die ersten 10 Kunden, ja, Webseiten, das habe ich eigentlich schon, aber mich würde mehr so Social Media interessieren, bist du das Thema, keine Ahnung, TikTok, was macht man mit TikTok? Nach 10 Telefonen denkst du dir, weißt du was, vielleicht mache ich etwas in diesem Bereich, oder? Mhm. Natürlich nur, wenn du Expertise hast. Aber du kommst eigentlich mit dem Gespräch von dem Kunden, kannst du laufen, deine Dienstleistung, dein Produkt anpassen und wirst so natürlich immer besser. Als wenn du nur mit dem Grossi und mit der Freundin redest, weil die finden alles toll, was du machst, oder? Das heisst, da ist der Plan B eher die Zeit, die du hast, die Ressourcen, die du hast, zu nutzen, aber nicht mit Logo-Design und mit irgendwelchen Geschichten, die dir keinen Umsatz bringen, sondern im Gespräch mit der Zielgruppe.
Also, dass man sich quasi selber einfach bewusst ist, auch wenn ich jetzt den Deal nicht mache, irgendwie bin ich zu dem Gespräch gekommen, dann kann ich den Prozess einfach wiederholen, dass ich zum nächsten Gespräch komme und dann mache ich halt den nächsten Deal.
Mhm. Genau, oder wir haben den Kunden am Anfang sehr oft gesagt, ja, wir brauchen das gerade momentan nicht. Oder? Dann habe ich gesagt, ja, was brauchst du momentan? Und da ist sehr, sehr oft ein Gespräch entstanden und von dem vom 2019, ersten Tag, als ich telefoniert habe, 2 Kunden, die ich heute habe, sind damals der erste Kontakt entstanden. Das heisst, wenn du leitest dann an, du hast einen persönlichen Bezug, einen persönlichen Kontakt, du vernetzt dich nachher mit denen über LinkedIn zum Beispiel. Das heisst, die beobachten dich. Die haben von dir mal gehört. Das heisst, das sind wirklich 2 grosse Kunden, die mich natürlich beobachtet und die haben immer wieder kontaktiert. Mhm. Weil, ja, dann irgendwann passiert es dir vielleicht, oder wenn du das Bedürfnis jetzt noch nicht hast, dann hast du es dir vielleicht in einem Jahr und erinnerst du dich an die Person. Du erinnerst dich nicht an die Person, die dir ein Mail hat geschrieben. Aber die Person, die du kennengelernt hast, oder du darüber geredet hast, ja, an die magst du dich erinnern. Oder? Also von dem her lohnt sich das euch, wenn du ein Nein bekommst, jedes Nein bringt dich weiter.
Definitiv. Aber das ist ja das, wo wir die grösste Angst haben davor, oder? Vor dem Nein, vor dieser Zurückweisung, vor dieser Ablehnung, dass wir an Verhandlungen verlieren können. Mhm. Eben, dass ich vielleicht nachher gar keinen Auftrag habe, weil ich zu hoch gepokert habe. Was kann ich machen, um diese Gedanken nicht zu haben?
Die hast du. Also wenn das irgendjemand die Pillow hätte, was du nicht mehr hast, dann wäre ich Multimilliardär, oder? Also das ist ein Bedürfnis, das alle haben. Die Angst vor Ablehnung, die Angst vor einem Nein. Ich sage es jetzt einmal, das 100. Nein macht weniger weh als die ersten 3, oder? Das heisst, es ist etwas, du wirst abgehärtet, du wirst abgehärteter, oder? Mhm. Wenn du einfach in so, ja, 10 Nein schon bekommen hast, dann ist das 11 dann immer so schlimm, sag es mal so. Und mit der Zeit, du bist ja immer besser, weißt, mit dem, was du erzählst, mit dem, was du machst. Das heisst, irgendwann weisst du, okay, von 20 Telefonaten habe ich 2 Ja. Ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl. Das heisst, wenn du 18 Nein hast bekommen, weisst du, okay, die nächsten 2 gibt es Ja. Weisst du, weil du irgendein Gefühl hast. Yeah. Also das ist so eine Büchstatistik hast, wo dir sagt, okay, wenn ich es einfach mehr probiere, ist es so. Und beim Verhandeln ist es genau das Gleiche. Wenn du Verhandlungen führst, die grössten Niederlagen in Verhandlungen habe ich am meisten gelernt. Oder? Das heisst, du bekommst Ablehnung, du verlierst, du bekommst Nein. Die Frage ist, was du damit machst. Und das ist das, was du effektiv beeinflussen kannst, wie du mit dem umgehst. Und in diesen Verhandlungen, die ich deutsch gesehen von Grind habe bekommen, habe ich am meisten gelernt.
Wie?
In dem, dass du es beim zweiten Mal nicht nochmal gleich machst. Oder? Das heisst, wenn du immer wieder den gleichen Fehler machst, dann hast du wirklich abgelöst. Oder wenn du es immer wieder machst. Das ist ja gleich wie das Kind, das die Hände auf der heissen Herdplatte tut, dann macht das zweite Mal macht das Kind das nicht. Aber wenn du natürlich immer nicht deine Strategie anpasst und immer wieder das Gleiche machst, ja, dann bist du einfach selber die Schuld. Das heisst, reflektiere, was hat nicht gut funktioniert. Also wenn du selbstständig bist, bist du von heute auf morgen konfrontiert, dass nicht nur eine Fähigkeit machst du, sondern alle gleichzeitig. Du bist Verkäufer, Marketing, IT, du machst alles. Wenn du Angestellter bist, hast du jemanden, der dir bei der IT weiterhilft, hast du jemanden, der sagt, was du machen. Also du bist von heute auf morgen alles. Und dann musst du dir einfach überlegen, wo ist deine Stärke, was machst du, wo hole ich mir Hilfe. Und wenn du in der Verhandlung noch so nicht weiterkommst, ja, dann holst du dir Hilfe, dann fragst du andere, die gleich unterwegs sind wie du, wie machst du das? Du schaust, was die Profis machen, und du holst dir einfach Hilfe, oder? Bewusstsein haben, dass da einfach jemand gibt, der vielleicht schon weiter ist, und dann bei dieser Person Hilfe holen.
Wenn wir trotzdem dabei bleiben, wie du nicht eine Verhandlung für mich persönlich nachbearbeiten? Machst du das? Hast du irgendein spezielles Schema? Welche Fragen, dass du dir stellst? Warum hat vielleicht jemand zugesagt? Warum hat jemand Nein gesagt? Hast du irgendwie wie ein Schema, wo du durchgehst, um wirklich daraus lernen können? Weil du musst ja zuerst reflektieren und überlegen, was siehst, dass du überhaupt kannst daraus lernen. Gibt es da so ganz ein einfaches Schema mit ein paar Fragen, wo wir jetzt hier nennen können?
Ja, also klar habe ich so ein Schema. Ich würde jetzt mal das gerade so ganz kurz jetzt im Podcast hier so weitergeben. Sicher mal sich fragen, was hat funktioniert? Ja, was hat funktioniert? Das heisst, welche Forderungen haben funktioniert, welche Argumente hast du gepunktet? He? Also was hat funktioniert? Dann, was hat nicht funktioniert? Also was hat effektiv nicht funktioniert? Und der letzte Punkt ist, was machst du nächstes Mal anders? Einfach die 3 Fragen. Plus, Minus und Zukunft sozusagen. Und dann passiert nämlich mit der Zeit das, dass du das, was funktioniert, immer mehr machst. Und dann das, was nicht funktioniert, immer weniger machst. Oder du anpasst, dass es ein Minus, ein Plus wird. Und du tust eigentlich von Verhandlung zu Verhandlung, wirst du immer besser. Und du lernst halt selber. Oder? Wenn du natürlich einmal im Monat, sagen wir mal, 2 Kunden anleitest, oder jeden Tag 20 anleitest, wo wirst du echt besser? Wo wirst du echt ein besserer Verhandler? Oder? Der Bruder von mir arbeitet in einer Firma, die haben eine Messung von, ich glaube, die müssen 8 Kundenbesuche pro Tag machen. Oder? Ja, wer ist jetzt der bessere Verkäufer? Der, der ein Jahr mit 8 Kunden besucht pro Tag schafft, oder der, der einen Kunden pro Woche besucht? Wer hat mehr Ahnung von der Zielgruppe? Wer weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert? Weil, ja, es ist einfach das Training, was schlussendlich uns macht. Und halt auch zu lernen, was funktioniert. Und sich das Bewusstsein, wo vielleicht, wo sind deine blinden Flecken, wo kannst du noch etwas verbessern?
Definitiv. Perfekt. Du hast vorher ganz am Anfang gesagt, eben Verhandeln ist ein Handwerk. Kannst du zum Abschluss von dieser Podcast-Folge noch ein paar konkrete Formulierungen, die in der Verhandlung helfen, sagen? Also, weißt, es ist ja viel Rhetorik manchmal, wie man vielleicht einen Satz aufbaut, wie dass man etwas sagt. Gibt es da Wörter, die funktionieren, oder eben so konkrete Formulierungen, die eigentlich jede Verhandlungsposition verbessern?
Okay, das ist eine gute Frage. Ja, es gibt natürlich so Sätze, vor allem Fragetechniken, was dich sicher weiterbringt. Und euch wisst, so wann einsetzt. Ja? Also nehmen wir mal den Klassiker offene, geschlossene Fragen. Also offene Fragen sicher am Anfang. Oder W-Fragen stellen. Offene Fragen stellen, weil da bekommst du einfach mal alles mit. Ja? Da bekommst du alles mit. Und vor allem ist es im Verhandeln so, du gewinnst aber, wenn du es zuhörst und das Müll zuhörst. Deutsch gesagt. Ja, du tust Fragen stellen, du tust zuhören, aktiv zuhören, beobachten, die Reaktionen, die dein Gegenüber hat. Also vor allem offene Fragen stellen, am Anfang. Und am Schluss dann geschlossene Fragen. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Nächster Punkt ist der Preis ist das. Wirklich am Schluss der Sack zumachen mit geschlossenen Fragen und am Schluss aber nicht offene Fragen stellen, weil am Schluss ist das Geschäft durch. Oder? Also selbst wenn es kein Deal gibt, am Schluss sagen, okay, habe ich richtig verstanden, das, was ist jetzt nicht zum Handschlag führt, ist, der Preis ist zu hoch, die Lieferzeit ist zu lang, jawohl, 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 weil dann lernst du aber wieder für die nächste Runde. Oder wenn du sagst, ja, Preis ist das, gut, dann starten wir, das sind Deckpunkte, das sind Zahlungskonditionen, ja, 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 dass die Ja's abholen am Schluss und dann weiter. Und sicher, wenn du so mit drin bist, einfach wirklich offene Fragen zu stellen, was ist eine gute Formulierung? Zum Beispiel, was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig, wenn du jetzt nicht weiterkommst, zum Beispiel jetzt, wenn du in Preisverhandlung bist, dass du zum Beispiel fragst, ja, gibt es noch irgendeinen Punkt, wo dir fehlt, oder nehmen wir mal an, du würdest jetzt direkt zusagen. Welche Punkte sind jetzt noch nicht erfüllt? Was fehlt noch? Was fehlt noch? Einfach so, nehmen wir an, das ist einfach eine Formulierung, was sehr gut funktioniert. Oder zum Beispiel, wenn der Kunde fragst, nehmen wir mal an, dein Budget ist unbeschränkt. Würden wir jetzt zusammen schaffen? Würden wir sofort loslegen? Und dann sagt die Person dann vielleicht, jawohl, ist es so, wenn es unbeschränkt wäre. Und dann merkst du, okay, der Stolperstein in dem Fall, der Einwand, ist Budget, Preis. Das heisst, du suchst jetzt Möglichkeiten, wie das kannst du beheben, das Problem. Indem du aber Fragen stellst. Mhm. Oder würde es dann etwas ändern, wenn wir monatliche Zahlung würde vereinbaren würden? Ja, würde es dann blablabla. Bla, bla. Und dann tust du da wirklich mit W-Fragen, mit offenen Fragen schauen, welche Option oder was am Schluss, wie dann der Deal so aussehen, wie der ausgestaltet ist. Und das ist vor allem mit Fragentechnik. Ja, aber so die Number-One-Formulierung.
Aber Annahmetreffen so quasi sind wirklich einfach ja. So. Nehmen wir mal an, es wäre jetzt so und so. Zum Können, vielleicht ein Punkt, wo man im Moment sich nicht einig ist, wie können ausklammern. Und beim Rest herausfinden, okay, was können wir beim Rest machen, dass wir am Schluss dann gleich den einen kleinen Punkt dann trotzdem noch eine Lösung finden. So.
Genau. Oder es liegt wahrscheinlich so an, mit Webseiten. Und dann sagt die Person, nein, wir haben schon jemanden, der die Webseite macht und betreut. Oder? Dann fragst du, nehmen wir mal an, du hättest drei Wünsche frei. Oder wenn du ganz kurz am Telefon bist, lieber einen. Nehmen wir mal an, du hättest einen einzigen Wunsch frei. Du darfst dir wünschen, was müsstest du an der Webseite ändern? Oder welchen Wert oder welches Resultat würdest du dir wünschen? Mhm. Und dann wird die eine Person sagen, ja, ich will den Shop integrieren, das ist aber schwierig. Der andere Person sagt, ja, ich möchte mehr Anfragen haben auf der Webseite. Und die andere Person sagt, ich möchte mehr Traffic. Jeder sagt ja etwas anderes. Und dann weisst du, okay, die ist zwar zufrieden oder die hat zwar jemand, aber das sind so ein, zwei Pain Points. Und dann kannst du dein Angebot genau in die Richtung verändern. Weißt du, was ich meine? Dann kannst du nachher den Aspekt anschauen. Oder? Und dann bekommst du vielleicht trotzdem noch ins Geschäft. Also nicht mit dem ersten Nein aufgeben, sondern beharrlich sein. Oder?
Ja. Cool. Also nehmen wir an, du hättest einen Wunsch frei. Ist eine super Frage. Oder du könntest dir jetzt irgendetwas anpassen. Mhm. Ich habe nochmal eine Abschlussfrage. Warum gehen die Kinder immer in Verhandlungen?
Ja, weil sie sicher beharrlich sind. Weil sie es als Spiel sehen. Sie sehen es wirklich als Spiel. Oder? Sie sehen es als Spiel, sie sind beharrlich, sie geben nicht auf. Und sie sehen es halt wirklich als Spiel an. Das heisst, wenn das, wenn die Taktik nicht funktioniert, dann probiere ich etwas Neues. Wenn das nicht funktioniert, dann probiere ich es zum anderen Zeitpunkt. Also die geben nicht auf. Und wir Erwachsene sind sehr oft so, dass wir fragen und nachher kannst du immer sagen, oh, ja, ich habe ja gefragt. Oder ich habe ja angeleitet dem Kunden. Er hat Nein gesagt. Oder? Und Kinder, die geben nicht auf. Oder die geben nicht auf, die spielen alle sämtliche Klaviatur, da sind sie, dann lachen sie dich an, dann machen sie ein riesen Theater, stampfen mit den Füßen, dann schreien sie umeinander, dann kommen die Tränen, dann sind sie wieder ganz lieb. Also die spielen mit der ganzen Klaviatur an Möglichkeiten. Ja, und ich entdecke immer, ich schreibe mir das immer auf, wenn ich neue Taktik sehe. Und es ist unglaublich, wie viel Neues, wie schnell das die lernen. Und ja, einfach schon mit zwei anfängt, schon nur mit Gestik und Mimik zu verhandeln, oder? Und sehr schnell merken, aha, beim Papa funktioniert es nicht, dann frage ich mal die Mama, oder? Oder am Abend, oder ich sage der Mama, der Papa hat ja gesagt, hä? Einfach solche Sachen, die das machen die intuitiv, oder? Und einfach das Spielerische, das Beharrliche und das immer wieder Neues ausprobieren und nachher, dass du mal Familienfest bist, merkst du, die Kinder, die haben verschiedene Strategien. Bei den Grosseltern machen sie das, bei dir machen sie das, beim Gotti machen sie das. Also die tun dann wirklich auf die Personen, auf die verschiedenen Stakeholders, so schön gesagt, eigentlich dann ihre Strategie anpassen, ihre Taktik. Und das ist doch faszinierend. Und das kann man doch im Business genauso umsetzen.
Also es einfach nicht streng nehmen, einmal als Spiel sehen und einfach ausprobieren. Ja. Vielleicht nicht gerade unbedingt davon heulen und am Boden stampfen. Das sind vielleicht dann im Business-Kontext die falschen Methoden. Aber grundsätzlich nicht zu ernst nehmen und dann ist jede Verhandlung einfacher.
Genau, ist es so.
Perfekt. Hey Frederik, mega spannend gewesen. Merci vielmals für deine Tipps, für deine Insights. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ich muss mich verbessern im Verhandeln, was genau bietest du an und wie und wo kann man dich am besten erreichen?
Ja, also mich kann am besten über LinkedIn erreichen, einfach Frederik Matterig geben und mir da direkt schreiben. Und das ist der Haupteingangskanal. Dann bin ich noch auf Instagram präsent oder mit meinem eigenen Podcast unterwegs. Und ja, wenn man mit mir zusammen schafft, mache ich eigentlich drei Sachen. Das eine ist, ich mache Vorträge für so Firma-Events und so weiter oder öffentliche Bühnen, wo ich Vortrag mache über das Thema. Wenn wir zusammen schaffen will, dann sind das zum Beispiel Trainings, wo ich Firmen trainiere, Verkaufsmannschaften, Einkaufsmannschaften, Geschäftsleitungen trainiere in Verhandlungsführung. Oder wenn jetzt du eine Einzelperson bist oder in ein Thema hast und willst weiterkommen, dann in meinem Mentoring-Programm, wo ich die Leute begleite, von der Situation, wo du gerade stehst, quasi hin zu einem ganzen Werkzeugkasten an Strategien und Taktiken, dass ja, vor allem Selbstständige und Unternehmer in Zukunft mehr Verhandlungen gewinnen, bessere Preise bekommen und mehr Wert aus ihrem Geschäft schlägt, sozusagen.
Perfekt. All die Sachen, die du genannt hast, Podcast, LinkedIn-Profil und so weiter, wird natürlich auch verlinkt unter dem Video, wenn ihr es auf YouTube schaut oder in den Shownotes vom Podcast. Nochmal merci viel mal. Ganz viel Erfolg in Zukunft und bis bald. Ciao, Frederik.
Ciao, Nico. Merci.
Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.